Herzlich willkommen bei Radio Frei und in der Sendung Osmose. Das ist die Sendung, die einmal die Woche gezielt bei anderen freien Radios stöbert und schaut, was die so inhaltlich machen und was vielleicht auch uns hier in Erfurt interessieren könnte. Und für die nächste Stunde habe ich drei Themen bzw. drei Beiträge ausgesucht. Wir blicken auf eine neue Comicreihe, die sich anlehnt an etwas, was ihr vielleicht kennt. Unter der Überschrift Vater und Sohn hat der Zeichner Erich Oser vor langer, langer Zeit Comicstrips gemalt, die sehr bekannt geworden sind. Und nun gibt es angelehnt daran einen Comic von Mutter und Tochter. Mit der Autorin, mit der Zeichnerin hören wir ein Gespräch von Radio Blau in Leipzig. Außerdem schauen wir uns an, worum es im sogenannten Antifa-Ost-Prozess geht, der vor kurzem in Dresden gestartet ist. Los geht es aber mit einer neuen Information zu den polizeilichen Hausdurchsuchungen bei Radio Dreieckland in Freiburg vor knapp 2 Jahren, denn da gibt es ein neues Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Soweit die Themen für die nächste Stunde. Wir steigen ein mit Musik und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.
Please, please, please another.
Vor knapp 2 Jahren, im Januar 2023, da gab es in Freiburg im Breisgau bei Radio Dreieckland große Aufregung. Eines Morgens standen PolizeibeamtInnen in den Redaktionsräumen des Radios und auch in der Privatwohnung eines Redakteurs. Sie warfen ihm vor, eine verbotene Vereinigung unterstützt zu haben durch sein Tun im Radio und sahen deswegen gerechtfertigt, dort zu durchsuchen, Dinge mitzunehmen. Dass dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt war, wurde dann einige Zeit später klar, als der Redakteur freigesprochen wurde. Aber es gab nun noch ein weiteres Verfahren, und zwar am Bundesverfassungsgericht. Denn dort hatte der Redakteur selber zusammen mit seiner Anwältin und der Gesellschaft für Freiheitsrechte Verfassungsbeschwerde eingereicht. Nun, vor wenigen Tagen gab es das Urteil und ja, die Wohnungsdurchsuchung bei Radio Dreieckland-Redakteur Fabian verstieß gegen die Rundfunkfreiheit. Das hat das Bundesverfassungsgericht am 3. November 2025 entschieden. Die Entscheidung stärkt den Schutz von Rundfunkredaktionen vor dem Zugriff von Polizei und Staatsanwaltschaft, so sagt es Radio Dreieckland, die sich natürlich positiv zu dieser Entscheidung geäußert haben. Mehr zu den Ereignissen, dem Verlauf des Gerichtsprozesses und der Bedeutung von diesem nun finalen Urteil hören wir jetzt hier im Gespräch mit David Werdemann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich, wie gesagt, bei der Verfassungsbeschwerde beteiligt haben. Zu Beginn erzählt er nochmal, was eigentlich genau bis jetzt passiert ist.
Ich möchte kurz die Vorgeschichte skizzieren. Das ganze Verfahren ist nämlich sehr lang. Die Vorgeschichte ist eigentlich das Verbot von links unten in die Medien. Das war ja eine linke Internetplattform, die damals 2017 nach dem Vereinsrecht verboten wurde. Also es wurde gesagt, links unten in die Medien sei ein Verein und der wird jetzt verboten. Und Radio Dreieckland hatte dann ein paar Jahre später in einem anderen Kontext über dieses Verbot nochmal berichtet. Man hatte einen Artikel geschrieben auf der Webseite von Radio Dreieckland auch veröffentlicht. Fabian Kienert, einer der Redakteure von Radio Dreieckland, hat den geschrieben und dort eingestellt. Und in diesem Artikel hat er eben unten drunter einen Satz geschrieben, dass diese linke Internetplattform als Archivseite weiterhin im Internet abrufbar ist. Das ist auch immer noch so. Und dieser Artikel, der steht auch immer noch auf der Seite von Radio Dreieckland, das kann man sich anschauen. Und dieser Link auf dieser Archivseite, von dem unklar ist, wer die überhaupt dann im Nachgang erstellt hat, diese Archivseite. Diese Verlinkung, da hat dann die Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Unterstützung einer verbotenen Vereinigung gesehen, hat dann Durchsuchungsbeschlüsse veranlasst, also das Amtsgericht Karlsruhe hat dann Durchsuchungen angeordnet. Es gab nicht nur eine Durchsuchung beim Fabian Kienert, bei dem verantwortlichen Journalisten, sondern auch bei dem Geschäftsführer des Radios und in den Redaktionsräumen selbst. Es gab dann auch hinterher ein Strafverfahren, also eine Hauptverhandlung, in dessen Zuge dann auch Fabian Kienert im Endeffekt auch freigesprochen wurde vor dem Vorwurf. Und gegen diese Durchsuchung sind wir halt gemeinsam mit Radio Dreieckland vorgegangen. Erst vor den Fachgerichten, also vor dem Landgericht Karlsruhe, da hatten wir auch Erfolg. Dann hat das Oberlandesgericht Stuttgart aber entschieden, dass diese Durchsuchung rechtmäßig gewesen sei. Und jetzt kam eben das Bundesverfassungsgericht und hat nochmal klargestellt, nein, diese Durchsuchung war ein Verstoß gegen die Rundfunkfreiheit, weil es eben ein so massiver Eingriff in das Redaktionsgeheimnis und auch in den Quellenschutz von Journalisten ist, dass vage Anhaltspunkte für eine Straftat eben nicht ausreichen. Und hier war es eben so, dass eigentlich keine wirklichen Tatsachen für eine strafbare Handlung durch Fabian Kienert vorlagen.
Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Urteil auf jeden Fall erstmal mit einer positiven Stimmung zu bewerten ist. Ich habe mich aber auch gefragt, also natürlich ist so ein Urteil, dass eben Polizeihausdurchsuchungen in Radios und auch in privaten Wohnungen von RadiojournalistInnen verfassungswidrig sind, ist natürlich erstmal ein positives Ding, aber es kommen natürlich jetzt auch noch Konsequenzen und Folgen auf euch, also auf Radio Dreieckland und die Friedensgesellschaft zu. Welche Schritte sind denn jetzt nun in den nächsten Tagen juristisch oder politisch erforderlich?
Ja, also erstmal würde ich das schon sehr, sehr positiv bewerten, dass diese Entscheidung jetzt kam. Es wurde nochmal klargestellt, dass die Presse- und Rundfunkfreiheit eben ein hohes Gut sind und dass solche Durchsuchungen bei Journalisten eben ein schwerwiegender Eingriff ist. Und das ist vielleicht auch eine Neuerung der Rechtsprechung. Es wurde auch nochmal klargestellt, dass es unabhängig davon ist, ob jetzt die Redaktionsräume durchsucht werden oder bei einem Journalisten zu Hause durchsucht wird, wenn es letztendlich um redaktionelles Material geht. Ne? Das ist ja in Zeiten von Homeoffice ein Problem, ne? Dass viele Journalistinnen und Journalisten gar nicht mehr in der Redaktion arbeiten, sondern ihre ganzen Recherchen und das ganze Material aus der redaktionellen Arbeit mit nach Hause nehmen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt eigentlich recht klar gesagt, das ist dann genauso schwerwiegender Eingriff in die Rundfunk- oder Pressefreiheit, wenn diese Materialien zu Hause beschlagnahmt werden. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine wichtige Klarstellung des Gerichts. Und es ist letztendlich eine Erinnerung, dass die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie gegen Journalistinnen und Journalisten ermitteln, die Rundfunkfreiheit gebührend zu berücksichtigen haben und eben auch dann halt tatsächliche Anhaltspunkte brauchen für eine Straftat, die hier eben nicht vorlagen. Insofern ist das erstmal ein positives Signal, das davon ausgeht. Wie es jetzt weitergeht, ist tatsächlich so, dass das eigentlich der Schlusspunkt ist, weil Fabian Kindert wurde bereits freigesprochen, also das Strafverfahren ist abgeschlossen. Die Durchsuchung in den Redaktionsräumen, da hatte das Landgericht Karlsruhe schon beschlossen, dass das rechtswidrig war. Was jetzt noch, müssen jetzt natürlich noch die Kosten dieses Verfahrens, da muss noch drüber entschieden werden. Also da kriegt jetzt der Angeklagte auch noch einen Teil der Kosten erstattet von der Justizkasse und damit ist dann eigentlich das Verfahren insoweit abgeschlossen. Und ich hoffe natürlich, dass die Strafverfolgungsbehörden, insbesondere die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Lehren daraus zieht und in Zukunft eben die Grundrechte mehr und stärker beachtet.
Ja, du hast es vorhin jetzt auch schon mal angesprochen, beziehungsweise jetzt auch im letzten Punkt Grundrechte beachten und vor allem eben den Schutz von Pressefreiheit in Deutschland achten und durchsetzen. Das ist auf jeden Fall eine Konsequenz, die aus diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil nun abzuleiten ist im Falle von Radio Dreieckland. Natürlich ist es eben bedeutsam auch für alle anderen freien Radios, also für alle Schwesterradios von Radio Dreieckland, aber auch natürlich für andere JournalistInnen und andere MedienakteurInnen, Netzpolitik.org zum Beispiel und das Neue Deutschland haben gestern auch schon als Reaktion auf die Pressemitteilung von RDL eben berichtet und bewerten das als wichtigen Schritt hin zu besserem Schutz von journalistischer unabhängiger Arbeit. Wie bewertest du das denn eigentlich jetzt in diesem größeren Sinne und hat das eventuell auch Auswirkungen auf eine europäische Ebene?
Naja, ich habe also ich würde schon sagen, dass eine Signalwirkung auch davon ausgeht in Teilen. Es war jetzt hier schon so, dass das jetzt eigentlich kein Grenzfall war. Es war eigentlich relativ eindeutig, dass das nicht ausreicht, was Fabian Kienert dort gemacht hat und dass die Durchsuchung auch völlig unverhältnismäßig war. Das muss ich klar machen. Also diese angebliche Vereinigung links unten in die Media, die wurde 2017 verboten und das Einzige, was noch existierte, war diese Archivseite, von der völlig unklar war, wer die ins Internet gestellt hat. Insofern gab es schon keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese verbotene Vereinigung überhaupt noch existiert. Und entsprechend gab es auch keinen Anhaltspunkt, dass dieser Artikel eine Unterstützungshandlung sein kann. Hinzu kommt, dass natürlich eine Verlinkung im Rahmen journalistischer Berichterstattung, wenn man da die Rundfunkfreiheit und die Pressefreiheit beachtet, dass das eben nicht Unterstützungshandlung gewertet werden kann. Hätte es dieses Verfahren von Anfang an nicht geben dürfen. Und das wurde jetzt eigentlich nochmal klargestellt und die Strafverfolgungsbehörden wurden nochmal eindrücklich daran erinnert, dass da eben die Presse- und Rundfunkfreiheit gebührend zu berücksichtigen ist. Es ist jetzt, ich denke schon, dass es eine gewisse Signalwirkung davon ausgeht. Es gibt natürlich weiterhin verschiedene Probleme mit der Rundfunk- und Pressefreiheit. Jenseits von Durchsuchungen, die alle paar Jahre mal wieder, das Bundesverfassungsgericht alle paar Jahre mal wieder irgendwie eine Erinnerung aussprechen muss, dass das eben ein sehr schwerwiegender Eingriff ist. Aber wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte, wir setzen uns ja auf verschiedener Ebene auch für die Pressefreiheit ein. Da geht es dann auch um Überwachungsmaßnahmen, wovon auch Journalistinnen und Journalisten betroffen sind. Da geht es um Verbote, etwa Gerichtsentscheidungen zu veröffentlichen. Da gehen wir gerade mit einem Journalisten auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen vor. Insofern gibt es noch weiterhin viel zu tun, aber das ist natürlich jetzt ein erster oder ein wichtiger Schritt hin zu mehr Schutz für Journalistinnen und Journalisten.
Das sagt David Werdemann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, welche gemeinsam mit dem Radio Dreieckland-Redakteur Fabian und seiner Anwältin erfolgreich beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt haben gegen eine polizeiliche Durchsuchung vor knapp 2 Jahren. Ein Beitrag von Radio Korax in Halle. Ihr seid hier bei Radio Frei in Erfurt und hört die Sendung Osmose.
Seid ihr auch wieder ein bisschen verschnupft? Nein?
Och, geht so.
Gut.
Radio frei. Thank you.
Ihr habt es bestimmt gelesen, irgendwann vor einigen Tagen hat Donald Trump die Antifa als Terrororganisation eingestuft. Ich fragte mich dann, wer ist eigentlich diese Antifa, was soll das für eine Organisation sein? Und wir könnten uns dieser Tage auch fragen, was ist eigentlich die Antifa Ost? Denn gegen diese hat nun ein Prozess in Dresden gestartet. Wir erfahren gleich mehr dazu. Dresden, Prozessauftakt Antifa Ost. Großes Polizeiaufgebot, Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten, Hammerbande vor Gericht. So nur ein paar Schlagzeilen, wenn man in der Suchmaschine Antifa Ost eingibt. Am Dienstag dieser Woche, beziehungsweise am 25. November 2025 hat in Dresden der Prozess, der sogenannte Antifa-Ost-Prozess, gestartet. Ein Prozess gegen 7 AntifaschistInnen, die der sogenannten Antifa-Ost angehören sollen. Ihnen wird der Vorwurf gemacht, einer kriminellen Vereinigung angehört oder diese unterstützt zu haben. Zudem sollen sie Körperverletzungsdelikte gegenüber Personen aus der rechten Szene begangen haben. Prozesstermine sind bis 2027 angesetzt. Das wird ein sehr langes Verfahren werden. Einer, der das Ganze beobachtet und auch zu den Prozesstagen fahren wird, so es ihm möglich ist, ist der Radio Dreieckland-Redakteur Thomas. Und mit ihm hat kurz vor dem ersten Prozesstag, der jetzt schon stattgefunden hatte, Thomas von Radio Dreieckland gesprochen.
Antifa Ost vor Gericht. Vielleicht kannst du erst noch einmal ein bisschen erklären, um was es da in Dresden gehen wird.
Ja, es sind 7 Antifaschistinnen angeklagt im Jahre 2019 und in den fortfolgenden Jahren, insbesondere in Ostdeutschland, aber auch in einem Fall geht es um den Fall in Dortmund, Angriffe auf Neonazis und Neonazi-Strukturen vorgenommen zu haben. Es gab ja vor einigen Jahren den Antifa-Ost-Verfahren Teil 1. Dort wurde unter anderem Lina E. zu einer Haftstrafe von über 5 Jahren verurteilt. Die Generalbundesanwaltschaft kriminalisiert letztlich antifaschistischen Protest und Widerstand auf der Straße. Und das Besondere an diesem gesamten Antifa-Ost-Komplex ist nicht, dass der Vorwurf von Körperverletzung irgendwie vor Gericht verhandelt wird, sondern dass der Generalbundesanwalt das gesamte Verfahren schon vor vielen, vielen Jahren übernommen und dann eben vor dem Oberlandesgericht angeklagt hat. Wenn wir jetzt einfach nur auf Körperverletzungsdelikte schauen, so wie sie ja zum Beispiel Nazis gegenüber Linken auch oft begehen, das wird vor irgendeinem Amtsgericht verhandelt, ganz gelegentlich mal vor einem Landgericht, aber fast nie vor einem Oberlandesgericht. Die Verfolgung durchs Oberlandesgericht oder halt die Prozessführung dort hat den Hintergrund, dass der Generalbundesanwalt hier von einer kriminellen Vereinigung ausgeht, also der berüchtigte Paragraph 129, und damit nicht nur dann die Anklageerhebung vor dem Oberlandesgericht ermöglicht, sondern auch eine umfassende, tiefgehende Ausforschung linker Strukturen und Zusammenhänge.
Das Antifa-Ost-Verfahren hängt durchaus auch zusammen mit dem sogenannten Budapest-Komplex. Bekannt geworden ist der Fall von Maya. Maya befindet sich in Budapest, war auch eine Zeit im Hungerstreik. Wie hängen diese Verfahren, diese Komplexe zusammen?
Sie hängen zusammen, weil es persönliche Kennverhältnisse zwischen verschiedenen Beschuldigten und Angeklagten gibt und weil jetzt zum Beispiel vor dem Oberlandesgericht Dresden mehrere der Angeklagten nicht nur vorgeworfen wird, im sogenannten Antifa-Ost-Komplex Straftaten begangen zu haben, das heißt Neonazis angegriffen zu haben in Erfurt zum Beispiel oder in anderen ostdeutschen Städten, sondern es wird mehreren Angeklagten parallel auch vorgeworfen, zum Beispiel halt eben Johann G. auch nach Ungarn gefahren zu sein im Frühling 2023 und sich dort an Angriffen auf Neonazis beteiligt zu haben. In Ungarn marschieren jedes Jahr im Februar Neonazis aus ganz Europa auf, um ein Heldengedenken, ein SS-Heldengedenken dort abzuhalten. Und da wurde ihnen halt 2023 mal von Antifaschisten und Antifaschistinnen Grenzen aufgezeigt. Und das Hauptverfahren, was Budapest jetzt angeht, von dem du gesprochen hast, wo ja Maya wahrscheinlich im Januar in Budapest ihr Urteil erwarten wird, findet dann ab Januar wiederum in Düsseldorf statt. Dort vor dem Oberlandesgericht sind einige junge Antifaschistinnen angeklagt, die auch in Haft sitzen. Und dieser große Komplex wird dort verhandelt. Und das Anspruchsvolle an dem Dresdner Prozess, von dem wir ja jetzt sprechen, ist halt eben, dass dort nicht nur Antifa-Ost, sondern halt eben auch Budapest verhandelt wird. Deswegen hat jetzt schon das Oberlandesgericht Termine bis Ende Juli 2027 angesetzt.
Also das Ganze wird ein ziemlich langer Prozess. Verteidiger.
Ist auch politisch sehr aufgeladen, weil vor wenigen Tagen hat die USA Antifa-Ost als Terrororganisation gelistet.
Genau, dass diese Meldung ging noch durch die Medien. Was bedeutet das für diejenigen, die jetzt von den Behörden unter dem Label Antifa Ost verhandelt werden?
Also solange Antifa Ost in den USA nur als Organisation gelistet ist und noch keine Einzelpersonen, bedeutet das erstmal für die Antifaschistinnen hier in Deutschland relativ wenig. Das heißt, wenn in den USA Spenden gesammelt werden würden für Antifa Ost, wäre das in den USA selber strafbar. In den USA kann es bedeuten, dass Antifas, die dort sich für Antifa Ost einsetzen, deswegen kriminalisiert werden, weil sie sich für Antifa Ost-Genossinnen einsetzen. Und für Deutsche, also für Antifaschistinnen hier in Deutschland, oder wir denken ja auch an Said, der ja in Frankreich ist, oder an Maya in Ungarn, wird es erst dann richtig brisant und persönlich vielleicht auch Konsequenzen haben, wenn sie als Personen auf die Terrorliste gesetzt werden sollten.
die Verteidiger der Angeklagten im Dresdner Verfahren befürchten ein bisschen schon eine Vorverurteilung ihrer MandantInnen. Warum?
Sie befinden das ganze Verfahren ist inszeniert als Terror- oder Antiterrorprozess. Es findet statt im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden. Antifas haben natürlich eine Kundgebung angemeldet. Neonazis wollen auch kommen. Ja, allein die Verfahrensübernahme seinerzeit durch die Generalbundesanwaltschaft politisiert das Verfahren in einem extremen Maße.
Du hast schon diese lange Prozessdauer angesprochen. Wie blickst du auf den Prozess? Wie denkst du, wird sich dieser Entwicklung, was wird das für eine Belastung auch der Betroffenen sein?
Also wir haben einen hohen Verurteilungserwartung letztlich aus staatlicher Sicht. Wir haben das Verfahren von Hanna. Das war das erste Budapest-Verfahren, von dem wir gesprochen haben, in München. Die ist ja verurteilt worden zu einer langen Haftstrafe. Wir haben das Antifa-Ost-Verfahren 1, wo Lina und andere bis zu über 5 Jahren Haftstrafe verurteilt worden sind. Das heißt, im jetzigen Verfahren werden wir nicht erwarten können, dass die Leute mit irgendwelchen Freisprüchen rausgehen. Das ist eine enorme Belastung für die Menschen, die ja in Untersuchungshaft sitzen, weil die ihrer Freiheit entzogen sind und unter Sonderhaftbedingungen festgehalten werden, in den ersten Wochen und Monaten auch in strenger Isolation, mit Verlassen des Haftraumes nur, mit Fesselung und was so der Repressionsapparat zu bieten hat. Eine ganz besondere Belastung ist das Verfahren allerdings auch für Angeklagte jetzt in Dresden, die in Freiheit sind und denen jetzt keine konkrete Beteiligung an irgendwelchen Angriffen, sondern lediglich eine Unterstützung der sogenannten kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird. Denn die Personen müssen jetzt die nächsten Jahre in der Regel 2 Tage in der Woche beim Oberlandesgericht Dresden verbringen. Das heißt, irgendwie ein geordnetes Berufsleben, ein Studienalltag, ein Freizeitleben ist für die nächsten 2 oder 3 Jahre für diese Angeklagten völlig ausgeschlossen. Etwas zynisch gesagt, die Gefangenen sitzen ja in ihren Zellen und werden dann in den Gerichtssaal gefahren und haben ja in Anführungsstrichen nichts anderes zu tun. Aber die Leute draußen, die ihr normales Leben führen wollen, werden alleine durch die über 2-jährige anstehende Prozessdauer in einem Maße bestraft werden, die völlig unverhältnismäßig ist und die halt eben auch diesen politischen Charakter dieses Verfahrens offenbar macht.
Das sagt Fabian, Redakteur bei Radio Dreieckland in Freiburg. Er wird den Prozess in Dresden begleiten. Dieser hat diese Woche Dienstag angefangen und Termine sind bis 2027 schon vorgemerkt. Also es wird einige Zeit dauern. Wir werden hier im Programm bei Radio Frei bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder schauen, wie der Stand in diesem Prozess ist.
Thank you.
Ihr seid bei Radio Frei, hört die Austauschsendung Osmose und wir kommen hier gleich zum letzten Beitrag für diese Stunde. Und darin geht es um ein besonderes Comic, was neu erscheint. Ein Comic über Mutter und Tochter, was ganz ohne Wörter auskommt.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing, I used to think things were so clear. I was so near to nowhere, I could feel everything in me. Pushing for certain, certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted. Less convoluted. More stillness, more movement. More existence, less improvement. More decisions, less solutions. Less inhibition, less confusion. More intuition, more connection. More nature, more protection. More abundance, more reflection. Less instruction, more comprehension. More pressure, more release. More relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Flash from the past, what's so special? Ghetto in the universal. Roll into the road that you came here for. Look at me, man, I came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the bones. Look at my scars, look at my bones. Look at my faults, more relief, more push. More new, more new. Yes, yes, understand how to hunt. And you taught me how to hunt, so I can't forget you. Traveling, mind, rubber land. Let the front rattle down, what's true to you, what's real. This is still all the watching cars sitting on top of your car. We don't love the problem, no, no, no.
More release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Als ich mir das eben hier mal mit Bildern anguckte, da wusste ich sofort, ach, das ist gemeint. Vielleicht kennt ihr sie auch. Kleine Comic-Geschichten unter der Überschrift von Vater und Sohn. Das sind die bekanntesten Figuren des deutschen Zeichners Erich Oser alias E.O. Plauen. Das sind textlose Geschichten, die handeln von den Erlebnissen eines etwas rundlichen, kahlköpfigen Vaters und seinen kleinen Sohnes, die häufig für diverse Alltagsprobleme ungewöhnliche Lösungen finden. So sagt es die Beschreibung bei Wikipedia über diese Comic-Reihe. Angelehnt an diese bekannte Reihe gibt es nun ein anderes Comicbuch von Katharina Grewe. Das heißt Meine Geschichten von Mutter und Tochter. Und wir können in diesem Comic die Mutter und ihre Tochter beobachten, wie sie in Comic-Kurzgeschichten Dinge erleben, die auch wie eben bei dem klassischen Zeitungstrip Vater und Sohn ganz ohne Wörter auskommt. Mit der Autorin oder mit der Zeichnerin, besser gesagt, gesprochen hat Radio Blau in Leipzig.
Ja, jetzt unterhalten wir uns mit Katharina Kräfe über ihren Webcomic und jetzt auch gedruckten Comic Meine Geschichten von Mutter und Tochter, der ist im Oktober 2025 im Avant Verlag erschienen und erzählt in ungefähr, wenn ich richtig gezählt habe, 42 Comic-Kurzgeschichten von Mutter und Tochter, ein bisschen auch angelehnt an die Bildergeschichten von Vater und Sohn, die man vielleicht kennt. Der Zeichner E.O. Plauen alias Erich Oser hat die in den 1930er Jahren veröffentlicht. Wie hast denn du denn die Vater- und Sohn-Geschichten von Erich Oser kennengelernt und was fasziniert dich vielleicht an diesem Vorbild?
Also ich habe die lagen einfach bei uns zu Hause rum und ich fand es ganz toll, dass ich die lesen konnte, bevor ich lesen konnte. Also meine Mutter musste mir Asterix und Obelix, vor allem Asterix und Kleopatra, wahrscheinlich 400 Mal vorlesen. Aber Vater und Sohn konnte ich alleine lesen, das fand ich ganz toll.
Hattest du sonst noch so Comic-Vorbilder? Ich habe immer Tim und Struppi gelesen als Kind. Gab es für dich sowas, was dich noch sonst so beeindruckt hat als Kind?
Ah, zu Tim und Struppi habe ich nie so richtig so einen Zugang gefunden. Also es war schon wirklich Asterix und Obelix und ich mochte auch Heger den Schrecklichen sehr gerne.
Das ist ja auch so ein typischer Zeitungsstrip. Das ist ja vielleicht auch so ein Thema, denn ja auch Vater und Sohn ist ja als Zeitungsstrip ursprünglich erschienen. Ja, und Mutter und Tochter erleben zwar auch so ein bisschen ähnliche Dinge wie Vater und Sohn, aber zum Beispiel lesen sie gerne Comics in der Badewanne, glaube ich. Liest du auch Comics in der Badewanne, beziehungsweise wie viel beobachtete Wirklichkeit steckt denn drin in so einem Comic?
Also ich persönlich bin ja eher Duscherin als Baderin und Comics unter der Dusche sind irgendwie echt blöd. Es sind aber schon ein paar echte Erlebnisse da drin verarbeitet. Zum Beispiel habe ich als Kind sehr gerne Waschmaschine geguckt und die Tochter, die guckt auch gerne Waschmaschine.
Ja, das habe ich auch gemacht als Kind und vielleicht ist das auch ja sowas, was häufig in Comics drinsteckt, weil ja Comics sich traditionell auch ein bisschen an Kinder gerichtet haben, aber die Zeichner, ZeichnerInnen sind ja doch dann meistens Erwachsene. Also ist das so immer so eine, auch Nachdenken ist über Kindheit vielleicht auch ein bisschen. Jetzt sind wir ja hier im Radio und können die Bilder nur beschreiben, dass zum Beispiel die Geschichte mit dem Ball im Baum, Mutter trinkt Kaffee aus dem Becher, Tochter bittet um Hilfe, denn der Ball hängt fest im Baum. Die Tochter turnt dann relativ akrobatisch rum auf den Schultern der Mutter und die Passanten, die werfen Geld in so einen Kaffeebecher dann rein, weil es so akrobatisch eben aussieht und beeindruckend aussieht. Und der Ball wird dann runtergeholt und die Mutter wundert sich dann über das Geld, was plötzlich in diesem Becher drin ist und wirft den Ball zurück in den Baum, in Erwartung vielleicht noch von noch mehr Geld. Bei Vater und Sohn gibt es das so ähnlich mit einem Apfel, habe ich jetzt recherchiert, denn ich habe mir extra Vater und Sohn nochmal ausgeliehen aus der Bibliothek. Den Vater und Sohn müssen da so einen Apfel vom Baum runterholen oder wollen den runterholen, der hängt ganz oben und sie versuchen dann mit allen Mitteln diesen Apfel vom Baum zu holen, gehen dann aber enttäuscht weg, denn das klappt alles nicht und dann schließlich 5 Minuten später fällt der Apfel vom Baum. Ja, so ist das manchmal im Comic wie im wirklichen Leben. Das Besondere ist ja, dass alles ohne Worte passiert. Da ist es ja auch verwandt mit dem Slapstick, so ein bisschen aus der Stummfilmzeit. Der letzte Webcomic, das Hochhaus, war ja mit Sprechblasen. Ist das eigentlich schwieriger, so komische Comics ohne Sprechsprache zu zeichnen?
Also für mich ja. Also ich mag Sprache sehr und für mich war bisher die Verbindung von Bild und Sprache immer wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und das war nochmal eine völlig andere Challenge, ganz auf Sprache zu verzichten. Also ja, es musste sehr viel körperlicher werden, es musste sehr viel in der Gestik und Mimik irgendwie noch ausdrucksstärker werden, als ich das bisher gemacht habe.
Erich Oser hat ja ab 1921 ungefähr in Leipzig an der heutigen Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert, war auch mit Erich Kästner zum Beispiel befreundet, hat vor 1933 auch so antifaschistische Karikaturen gezeichnet, ist dann nicht ins Exil gegangen, hatte auch einige Probleme dann, hatte Publikationsverbot und konnte dann unter Pseudonym E.O. Plauen ab 1935 diese Vater- und Sohn-Geschichten veröffentlichen und wurde 1944 allerdings dann vor den Volksgerichtshof gestellt, weil er sich mit seinem Freund Erich Knauf privat über seine Sicht auf den untergehenden NS-Staat unterhalten hatte und dabei belauscht wurde. Er hat sich im Gefängnis dann umgebracht, sein Freund Erich Knauf wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Hast du dich auch nochmal tiefergehend mit der Biografie von Erich Oser dann beschäftigt im Zuge deiner Recherchen?
Ja, natürlich. Also ich habe schon noch viel über ihn gelesen und mir auch seine Zeichnungen, die er vorher unter anderem für den Vorwärts zum Beispiel gemacht hat, angeguckt. Aber also eine totale Expertin bin ich nicht und da überlasse ich, glaube ich, irgendwie viele Sachen gerne der Wissenschaft.
Es gibt ja in Mutter und Tochter auch so ein paar wiederkehrende Motive, zum Beispiel die Comics, wo Mutter und Tochter vor einer idyllischen Strandperspektive aufs Meer Federball spielen oder Tischtennis womöglich auch und sich dann herausstellt, dass sie sich vor dem Schaufenster eines Fernsehgeschäfts mit einem sehr großen Flachbildschirm befinden. Oder die Tochter spielt zum Beispiel mit Puppen und die Mutter möchte aber, dass sie sich vielleicht feministischere Hobbys sucht. Ich musste da auch an einen meiner Lieblingscomics denken, nämlich an Crazy Cat von dem Zeichner George Harriman, der auch ohne Worte auskommt. Kannst du dich auch begeistern für solche frühen Anfänge der Comic-Strips in Zeitungen, also vielleicht noch außer halt Vater und Sohn?
Nee, also zu Crazy Cat habe ich nie wirklich irgendwie ein Verhältnis bekommen. Also ich kann mir das angucken und ich verstehe schon, was mir das erzählt, aber so richtig gepackt haben die mich nie.
Sehr schön finde ich auch die Art und Weise, wie du Webcomics gestaltest, zum Beispiel in deinem Comic Das Hochhaus, wo so verschiedene Etagen eines Hochhauses in kurzen Strips beschrieben werden. Auch Mutter und Tochter sind als Webcomic ja nochmal anders. Was ist das Reizvolle an so einem Webcomic für dich?
Also beim Hochhaus, da war das Reizvolle, also dieses Hochhaus, das habe ich über 102 Wochen hinweg gebaut. Also es sind 102 Etagen, die ich jeweils immer am Dienstag aufeinander gestapelt habe. Und da fand ich das toll, dass ich ja quasi eine unendliche Zeichenfläche habe. Also wenn ich möchte, kann ich quasi unendlich im Internet nach oben, nach unten, nach links und nach rechts scrollen. Und das fand ich toll. Also ich hatte ursprünglich so die Idee eines unendlich hohen Hochhauses. Und bei Mutter und Tochter begrenzt sich das ja eher so auf ja so 6 bis maximal, ich glaube, 18 Panels irgendwie pro Geschichte. Da hat mich dann schon interessiert, also die sozusagen die mögliche weltweite Wirkung des Internets. Also weil die beiden eben oder diese Geschichten, die kommen ohne Sprache aus, können also Sprachbarrieren überwinden. Und wie macht man das heute am einfachsten mit dem Internet? Also das fand ich daran oder für diese Geschichten irgendwie so reizvoll. Und bei diesen super harmlosen Analyse-Tools, die wir auf dieser Seite installiert haben, konnte ich dann auch schon sehen, dass dann, keine Ahnung, irgendwie in Südafrika 3 Leute das gelesen haben oder auf Taiwan oder wo auch immer in Venezuela. Und das hat schon ganz großen Spaß gebracht.
Hast du als Kind eigentlich noch so klassische Zeitungsstrips, du hast jetzt schon von Hagar erzählt, in der Zeitung auch gelesen? Also hast du das noch mitbekommen, diese Art von Kultur, dass man in der Zeitung eben so einen Strip liest?
Also die Zeitung, die meine Eltern abonniert hatten, da gab es es, glaube ich, nicht. Also Hagar hatten wir als Buch, genauso wie Vater und Sohn. Also ich weiß nicht irgendwie, ob im Spiegel zu der Zeit irgendwie Strips drin waren, da bin ich mir gerade nicht so sicher.
Calvin und Hobbes gab es dann, glaube ich, irgendwann. Aber ja, das war dann schon so eine Übergangsphase. Du hast ja ursprünglich in Berlin Architektur studiert. Ich habe das Gefühl, dass der Zeichenstil in Das Hochhaus zum Beispiel, aber auch in den Geschichten von Mutter und Tochter auch ein bisschen architektonisch auf mich wirkt. Glaubst du auch, dass dein Zeichnen sich aus diesen Anfängen architektonischer Linien und Grundrisse so ein bisschen entwickelt hat oder dass das da noch mit drin steckt?
Ich glaube schon, dass es technische Zeichnen mich beeinflusst hat. Also ich habe zum Beispiel auch darstellende Geometrie unterrichtet als Tutorin. Also da muss man sehr, sehr exakt und ordentlich zeichnen. Das hat mich schon beeinflusst. Also ich hoffe, dass ich mich ein bisschen befreit habe, aber so die gerade oder die geometrische Linie, die liegt mir einfach.
Ich glaube, du bist dann irgendwie ja Zeichnerin auch bei der Titanic geworden, der Lieblingssatirezeitschrift meiner Jugend, wo immer so schöne Bildergeschichten und zum Beispiel die Serie Sondermann drin waren von Bernd Fahr und heute vielleicht auch noch die tollen Comics von Stefan Katz und Max Gold. Wie bist du denn eigentlich damals zur Titanic gekommen? War das dann wirklich so deine zeichnerischen Anfänge oder ja, wie hat das angefangen?
Das war wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich mir überlegt habe, irgendwie, ich möchte gerne meinen Humor professionalisieren. Und dann habe ich an so ein paar Zeitschriften, Zeitungen und Magazine so Probezeichnungen weggeschickt. Und bei der Titanic kam das dann relativ schnell und gut an. Es war noch so ein bisschen lustig, dass ich da teilweise meine Zeichnung oder auch die Anschreiben dazu nicht mit meinem vollen Namen unterschrieben habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist alles so ein Tennis ja so ein bisschen frauenfeindlich, es gibt quasi keine lustigen Zeichnerinnen. Und das wollte ich ausprobieren und deswegen habe ich teilweise nur mit K.A. Greve auch die Anschreiben unterschrieben und bekam dann von der Titanic Postwenden eine Postkarte zurück. Lieber Herr Greve. Und da habe ich mich dann sehr bestätigt gefühlt und es war dann sehr lustig. Nach einer Woche habe ich dann einmal angerufen und habe gesagt, so hallo, ich bin Herr Greve. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ja, du machst ja auch Comiclesungen. Was ist das Geheimnis so einer guten Comiclesung für dich?
Also ich glaube, das bezieht sich auch gar nicht unbedingt nur auf Comiclesungen, sondern allgemein auf Lesungen. Ich glaube, dass der oder die Lesende da vorne auf der Bühne, die muss da auch Spaß dran haben. Also die muss irgendwie Lust haben, so ein bisschen zu performen und muss ja so ein bisschen Spaß an der Bühne haben. Und das habe ich. Also nicht unbedingt jeden Tag. Also ich glaube, jeden Tag würde ich es nicht machen wollen. Aber hin und wieder finde ich das super. Und ich mache auch gerne Quatsch und ich lese gerne mit verstellter Stimme. Und ja, das bringt mir einfach Spaß. Und ich glaube, das bringt dann auch dem Publikum Spaß. Hoffe ich.
Hast du denn schon Pläne für neue Comics? Also du bist ja auch mit anderen Dingen, mit Karikaturen zum Beispiel beschäftigt. Oder ja, ist jetzt ja auch gerade erst abgeschlossen ein bisschen.
Ja, ich bin jetzt immer noch irgendwie am Durchatmen. Es ist jetzt ja wirklich gerade ganz frisch geschlüpft, das Buch. Und es war wirklich sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit, sehr lang die Arbeit. Und ich muss jetzt erstmal, glaube ich, eine Zeit lang, also sozusagen, so ziellosen Quatsch machen. Und dann weiß ich vielleicht irgendwann wieder, was ich gerne erzählen möchte.
Vielleicht können wir noch die Internetpräsenz noch durchsagen unter mother-and-daughter.de. Das einiges zu finden, der eben Comic als Webcomic, katharinakrewe.de, da sind auch nochmal deine ganzen Comics zu finden und das -hochhaus.de, das nochmal dieser andere Comic auch im Avant Verlag erschienen, verfügbar. Gibt es noch mehr Internetpräsenzen, die man so durchsagen kann?
Nö, das waren jetzt schon so die wichtigsten.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Katharina Krewe, wie gesagt Autorin des Comics Meine Geschichten von Mutter und Tochter, der im Avant Verlag erschienen ist und sehr empfehlenswert. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke schön.
Und ich schließe mich der Danksagung an und sage danke an Radio Blau in Leipzig, dass sie uns dieses Interview auch zum Senden zur Verfügung gestellt haben. Denn ihr seid hier in der Sendung Osmose auf Radio Frei, in der wir gezielt nach Beiträgen von anderen freien Radios gucken. Das machen wir auf der Austauschplattform freie-radios.net. Dort könnt ihr auch stöbern. Es gibt ungefähr sehr viele Beiträge, Interviews, Reportagen, whatever, aus den freien Radios im deutschsprachigen Raum. Und ich sage jetzt nur noch Tschüss zu euch, lege eine letzte Musik ein und wünsche eine angenehme Zeit. Bis bald.
I'm your sand, and you are butter.
I am lit.